Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind beim Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir betrachten gemeinsam das Evangelium des kommenden Sonntags, des ersten Fastensonntags. Wir sind ja mit dem Aschermittwoch in die Fastenzeit gegangen und nun kommt der erste Fastensonntag mit einem Evangelium, das von der Umkehr spricht. Wir sprechen über das Evangelium mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, mit Mutter Maria Theresia. Grüß dich, Mutter Theresia.
Grüß dich, Gabi.
Und mit Schwester Franziska Katharina. Hallo, Schwester Franziska.
Ja, hallo und grüß Gott.
Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, später sich mit in dieses Bibelgespräch einschalten und es mit Ihren eigenen Gedanken bereichern. Wir beginnen aber das Bibelgespräch nun ganz, wie es die alte Tradition ist, mit einem Gebet um den Heiligen Geist, dass er uns in dieser Stunde leiten und führen möge. Mutter Theresia spricht das Gebet für uns.
Heiliger Geist, du bist es, der uns führt und leitet, der unser Leben mit Licht erfüllt, sodass wir immer besser die Wahrheit erkennen können. Gib uns jetzt ein offenes Herz, ein Herz, das bereit ist, das zu hören, was du uns sagen willst. Lass uns aber nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern hilf uns, das Erkannte auch zu tun. Schenke uns jetzt deine Nähe, dein Licht und die Freude an deinem Wort. Amen.
Amen. Amen. Und nun hören wir das Evangelium. Schwester Franziska wird es uns lesen. Es ist aus dem Markus-Evangelium genommen, dem ersten Kapitel, und dort die Verse 12 bis 15. Kein sehr langes Evangelium. Wir hören das jetzt erstmal und dann haben wir bei etwas Musik Gelegenheit, diese Gedanken sich in uns setzen zu lassen.
Da hören wir nun die Stelle aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium.
Soweit die Worte des Evangeliums und wir hören nun etwas Musik, versuchen dort zu erspüren, was uns an diesem Evangeliumstext anspricht. Sie haben eingeschaltet im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Mutter Theresia und Schwester Franziska sprechen mit uns über das Evangelium des kommenden Sonntags. Das ist aus dem Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Ein Text, der nicht sehr lang ist. Wir haben ihn gehört. Jesus geht in die Wüste und kehrt dann am Ende wieder zurück nach Galiläa, um das Evangelium zu verkünden und die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Schwester Franziska, was war das, was dich so angesprochen hat an diesem Text? Der ist ja relativ nüchtern, ne, aber gibt es da etwas, was dich so hat nachdenklich werden lassen?
Ja, ich fange mit dem zweiten an. Also zwei Dinge sind mir jetzt so aufgefallen, aber ich fange mit dem zweiten an, weil mir der erste Punkt wichtiger ist, den möchte ich als zweites sagen. Es sind ja zwei Teile dieses Evangeliums. Das erste Fenster ist sozusagen das Fenster in die Wüste, wo Jesus 40 Tage verbringt, und das zweite, sein erstes Auftreten in Galiläa. Und der zweite Punkt wäre der, dass Jesus ja, wir haben ja das in der wörtliche Rede, uns sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, dass es ja auch das Wort ist, was uns jetzt in den nächsten Tagen bis Ostern sicherlich sehr begleiten wird. Dieses Wort, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist nicht eine einmalige Geschichte, das ist nicht eine Bekehrungsgeschichte, sicherlich auch, aber wir müssen immer wieder umkehren und immer wieder unseren Glauben an das Evangelium erneuern. Und das ist das, was Jesus auch uns zusagt hier oder zuruft, was wir tun sollen. Das ist das Zweite. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist ein sehr nüchterner Bericht über die Versuchung in der Wüste. Da werden wir von Matthäus und von Lukas ja sehr viel mehr informiert. Da ist es eine sehr viel längere Textstelle. Was mich hier sehr anspricht, ist der Anfang. Da heißt es, der Geist trieb Jesus in die Wüste. Also Jesus ist nicht jetzt von sich aus einfach losmarschiert, in die Wüste gegangen. Es war nicht seine Idee, sondern der Geist trieb ihn. Das heißt, Jesus hat sich, genauso wie wir es ja auch tun wollen, sich vom Geist leiten lassen. Wir haben gerade eben zum Heiligen Geist gebetet, weil wir wissen, ohne den Geist können wir das Wort Gottes gar nicht verstehen und ohne den Heiligen Geist können wir auch seinen Willen weder erkennen noch tun. Und Jesus ging es genauso. Obwohl er der Menschensohn war, also Gottes Sohn, war er trotzdem ganz Mensch und hat sich vom Geist führen lassen. Das macht mich nachdenklich. Jesus, der uns ja doch den Heiligen Geist versprochen hat, der gesagt hat, ich werde euch den Geist schicken, wenn ich nicht mehr da bin, er ist genauso auf die Führung des Geistes angewiesen wie wir. Und da ist es vielleicht auch für uns tröstlich zu wissen, wenn wir auf Jesus schauen und ihn nachahmen wollen, dann können wir uns wirklich auch mit ihm auf der menschlichen Ebene identifizieren und können es ihm nachmachen, uns wirklich vom Geist führen zu lassen. Auch wenn es dann ein Weg in die Wüste ist, so wie es bei Jesus ist, wenn der Geist mich dorthin führt, dann erwartet mich nicht der Tod in der Wüste, sondern das Leben, so wie es auch bei Jesus war. Also dieses Wort Geist ist mir in dieser Evangeliumstelle ganz, ganz wichtig.
Mhm. Danke, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Also die Schwester Franziska kann wahrscheinlich doch Gedanken lesen oder wir sind jetzt schon über 20 Jahre zusammen, sodass gerade beim Bibelteilen so manches sich gleich anhört. Also für mich war auch dieses getrieben werden vom Geist. Also, dass Jesus nicht irgendwie freiwillig in die Wüste gegangen ist, er hat sich das mal so ausgedacht, sondern es ist tatsächlich seine Speise gewesen, den Willen des Vaters zu tun. Also anscheinend, oder was heißt anscheinend, mit Sicherheit, war er da vollkommen hellhörig und hat immer darauf reagiert, was der Geist ihm eingegeben hat oder wohin der Geist ihn getrieben hat. Was mir da noch in diesem Satz auffällt, ist dieses Wort Wüste. Wüste, ich stelle es mir so vor, es ist eine Gegend, es ist eine Weite, wo der Mensch sich nicht mehr verstecken kann. Da gibt es nichts mehr, was den Menschen ablenkt. Es ist ein Ort der Gottesbegegnung. Mose hat Jahwe in der Wüste erfahren. Also die Wüste, wo doch sehr leer ist und der Mensch, der in die Wüste geschickt wird oder der in sich selber Wüste erfährt, der ist zuallererst mal ausgeliefert. Und bei Jesus heißt es ja, er wird da, wo nichts mehr ist, was ihn verstecken könnte, er wird da in die Versuchung geführt und zwar ganz schön hart. Dabei ist es mir so, beeindruckt es mich, dass Jesus sich selbst in diese Versuchung hinein mit uns identifiziert. Er lässt sich in Versuchung führen, das muss man sich mal vorstellen. Und scheinbar ist es tatsächlich so, dass Jesus uns in allem gleich werden wollte. Da hat er sich nichts ausgespart, er hat sich nicht geschont, er hat uns wirklich alles abgenommen, was im menschlichen Leben so vorkommen könnte. Also dieses sich in Versuchung führen lassen. Und für mich ist es immer wieder so, freiwillig hat er das getan. er wurde ja nicht gezwungen, sondern um unseretwillen wurde er Mensch. Und wegen uns hat er das alles auf sich genommen. Und es gibt keinen Mensch, der wegen einem anderen sich dermaßen erniedrigt und in die äußerste Verlassenheit oder in ein Ausgeliefertsein hineinbegibt. Das kann ein Mensch fast gar nicht bringen. Aber Jesus ist derjenige, der es kann und der es auch wollte und getan hat. So viel zuerst mal zu dem einen Teil.
Mhm. Dankeschön, Mutter Theresia. Also ich bin nicht seit 20 Jahren mit euch im Kloster. Wir machen schon seit einer Weile Bibelgespräch, aber ich war auch beim Heiligen Geist. Nein, ich musste daran denken, an einem Ausschnitt aus dem Buch von Romano Guardini, Der Herr, wo das so eindrücklich beschrieben wird. Der in jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Und da erinnere ich mich daran, dass Romano Guardini schrieb, dass richtige Übersetzung könnte man das auch mit er schleuderte in die Wüste, ihn in die Wüste. Das heißt, Jesus wird regelrecht vom Heiligen Geist hinausgeschleudert. Das muss wahrscheinlich bei der Taufe, das ist ja direkt nach der Taufe, eine unglaublich intensive Geistpräsenz gewesen sein für ihn. Wahrscheinlich ist es bei Jesus so, dass er dadurch, dass er ohne Schuld ist, ohne Sünde, ganz transparent ist und wirklich dieses Licht, dass er da noch das so besonders intensiv in ihn hineinfällt, noch einmal, dass das ihn wirklich ganz durch und durch mitnimmt und also eben, das heißt da offensichtlich im Original könnte man es lesen, auch als er schleuderte ihn in die Wüste, also eine Kraft, die keinen Widerspruch duldet wahrscheinlich. Und dann, zu den Versuchungen gäbe es natürlich auch viel zu sagen. Jetzt ist das in diesem Evangelium nicht so drin, aber es steht, er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Und da habe ich mich auch gefragt, das ist ja, wenn man sich das so bildlich vorstellt, das ist ja ein echter Kontrast. Und ich glaube, die Wüste, das ist auch, die hat viel mit Kontrasten zu tun. Genau, wir hatten ja das Glück, dort auch gewesen zu sein, dass es da wo der Jordan dann da zum Toten Meer hinfließt, an der Stelle der Tradition nach ist dieser Wüstenaufenthalt Jesu ungefähr gewesen. Das ist eine wunderschöne Gegend, also mit so richtig Pastelltönen, gerade da beim Toten Meer, also zauberhaft schöne Landschaft, aber eben auch sehr hart, harsch, also sehr rau. Und das heißt, man hat dieses Zarte von dem Licht und von den Farben her, aber auch das Raue vom Klima, diese unglaubliche Hitze im Sommer und dann Kälte in der Nacht. Und wie Mutter Theresia sagte, man kann sich nicht verstecken. Man kann sich nicht verstecken. Und dann kommen da die wilden Tiere dazu und dann auch wieder dieser andere Gegensatz, die Engel dienten ihm. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, vielleicht fällt euch da mehr zu ein, was das wohl bedeuten kann, dass die Engel Jesus dienten. Sie haben ihm ja offensichtlich nicht auf dem Silbertablett das Essen gebracht, wenn man dem anderen Evangelium, aber was könnte das heißen, die Engel dienten ihm. Das ist das eine, also was mich mit der Wüste ich kann mir das einfach so bildlich vorstellen, auch diese Kontraste, in denen Jesus da ist und dann einfach eine extreme Zeit wahrscheinlich, auch der Hunger, der nach 40 Tagen nagt. Also ich habe eine Freundin, die mir jetzt erzählt hat, wie das bei ihr war, als sie 40 Tage gefastet hat, sagt sie, die ersten 30, das war ein echt geistliches Erlebnis und die letzten 10 Tage, das war einfach, sagte sie, nur noch krass, da hat sie einfach nur noch Hunger gehabt und kaum eine Minute verging, ohne die sie nicht ans Essen dachte. Genau, das heißt irgendwie eine Zeit der Extreme, stelle ich mir das vor auch. Und dann der zweite, zum zweiten Teil, da fiel mir noch zu dem auf, was ihr gesagt hattet, auch, dass es heißt, nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Das wird ja wahrscheinlich mehr sein als einfach nur eine Zeitangabe. Und das heißt, er geht wieder in die Öffentlichkeit und stellt sich der Öffentlichkeit in dem Moment, in dem jemand anderes für genau so etwas ins Gefängnis geworfen wurde. Er stößt in die Lücke vor, Jesus stößt in die Lücke vor, die Johannes lässt, nachdem er ins Gefängnis geworfen wurde. Also er tritt sozusagen dann die Erfüllung auch in der Nachfolge. Ja, Nachfolge ist falsch bei Johannes, er ist ja der Vorläufer, aber der Vorläufer geht und dann tritt er auf. Das hat sicher etwas Theologisches, aber ich denke auch dabei an die Gefahr, der Jesus sich schlicht und einfach ausgesetzt hat. Es war klar, spätestens seit Johannes im Gefängnis war, was es bedeutet, wenn man sich hinstellt und ohne Furcht spricht. Genau, das ist mir noch dazu eingefallen. Ich denke mal, ein kurzes Evangelium, aber einige Punkte, über die wir weitersprechen können. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch noch etwas haben, was Sie noch beitragen möchten, wenn Sie mitsprechen möchten in diesem Bibelgespräch, dann können Sie das von jetzt an tun unter der Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Sie sind herzlich eingeladen, diese Runde noch zu erweitern. Ich wiederhole die Nummer noch einmal: 089 517 008 008. Das gilt für Deutschland und für jedes andere Land, die 0049 vorweg und dann 89 517 008 008. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter im Bibelgespräch. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Es geht um das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Das ist der erste Fastensonntag. Und das Evangelium, über das wir sprechen, ist aus dem Markus-Evangelium im ersten Kapitel, die Verse 12 bis 15. Und ich begrüße nun Herrn Rosen, der uns aus Ludwigshafen anruft. Grüße Gott, Herr Rosen.
Herr Butt, kann ich was sprechen?
Ja, sehr gerne. Wir hören Ihnen zu.
Ah, ja. Ja, das morgige Evangelium, da bleibe ich immer hängen an dem, es kamen Engel und dienten ihm, da bleibe ich immer hängen dran.
Mhm.
Kann man sich so schützen. Da
ja, das ging mir genauso, Herr Rosen, genau, das ging mir ähnlich. Ich bin da ein bisschen hängen geblieben und habe mich gefragt, was könnte das wohl bedeuten? Haben Sie da eine Idee?
Ich habe, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Lösung gab für ihn.
Mhm. Sie meinen, dass die Engel ihm geholfen haben?
Ja.
Auch?
Mhm. Ja.
Ja, so stellen wir uns das gerne vor. Wollen wir fragen vielleicht mal Mutter Theresia und Schwester Franziska, was Ihnen dazu einfällt?
Ja. Also mir fällt zu den Engeln ein, dass wir ja davon in den anderen Evangelien hören, bei der Parallelstelle bei Matthäus und bei Lukas, da heißt es ja bei der, ich glaube, der zweite Versuchung war es, dass der Teufel sagte, hier stell dich auf den Tempel und stürz dich herab, denn Gott hat ja gesagt, ich habe meinen Engel befohlen, dich zu hüten und auf den Händen zu tragen. Und Jesus widersteht ja dieser Versuchung. Und hier bei dieser Stelle wird diese Versuchung ja nicht erwähnt, also diese drei Versuchungen werden ja nicht beschrieben, aber die Engel kommen hier auch vor, die vorher vom Satan sozusagen versprochen waren, natürlich als Illusion nur, also stürzt sich nur herunter, die Engel werden schon kommen. Damit macht er sich ja auch lustig über das, was wir aus dem Psalm her kennen, dass die Engel uns behüten, uns beschützen, dass unser Fuß nicht an einen Stein stößt. Also Jesus braucht sich nicht verhöhnen zu lassen, er braucht auch nicht, sich vom Tempel herunterzustürzen. Die Engel dienen ihm, ohne Gott auf die Probe zu stellen. Er muss nicht die Engel herauslocken, dass sie ihn dann beschützen, sondern die Engel sind bei ihm, sie sind ihm zugesagt sozusagen. Es heißt ja ganz schlicht und einfach, die Engel dienten ihm. Wir wissen nicht inwiefern, also das Silbertablett kam vorhin zur Sprache. Ich stelle mir das eher so vor, dass sie einfach bei ihm sind in dieser Wüste, in dieser endlosen Weite, in diesem Fasten, wovon hier ja auch nicht die Rede ist, aber Wüste ist ja auch ein Ort des Fastens. Da gibt es nicht sehr viel zu essen, da gibt es keine große Auswahl. Und da sind die Engel an seiner Seite. Und da kann er sich darauf verlassen, dass er nicht alleine diesen Weg geht. Und ich finde das schon bezeichnend, dass es bei allen drei Stellen, dass die Engel vorkommen, aber hier sozusagen ohne die Versuchungsworte des Satans. Das zeigt uns doch eigentlich, wie sehr wir uns wirklich auf die Engel verlassen können. Wir brauchen Gott und auch die Engel nicht zu versuchen. Sie sind da, auch bei uns, nicht nur bei Jesus. Und in jeder Wüstenerfahrung, die wir machen, können wir davon ausgehen, dass der Engel mitgeht.
Also da ist vielleicht das Stichwort auch bei dir jetzt gefallen, Schwester Franziska, dass er ist nicht allein. Also das ist wahrscheinlich auch, dass die Wüste ist ja Ort des Alleinseins. Und dieser Satz, die Engel dienten, ihm unterstreicht, er ist nicht allein. Es gibt eine unsichtbare Welt, die mitgeht und die bei uns ist, auch wenn wir sie vielleicht nicht sehen, bemerken.
Was mir dabei einfällt, ob das einen Zusammenhang hat mit den wilden Tieren, denn wir gehen ja doch schließlich davon aus, wilde Tiere sind einfach gefährlich. Aber auch wenn wir mitten unter, oder wenn Jesus mitten unter wilden Tieren lebt, in dem Moment, wenn er so dieser Wüste ausgeliefert ist, dann ist er doch nicht ohne Schutz. Also es hat, für mich hat es auch was mit den wilden Tieren zu tun. So wie wir ja auch manchmal gegen wilde Tiere kämpfen in uns und dem nicht erliegen müssen, sondern dass wir auch von den Engeln, dass durch die Engel Gottes Schutz erfahren bei unserem Kampf, bei allem, was wir da in unserem Leben so an Not und Versuchung bestehen müssen. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen.
Also auf die wilden Tiere in uns würde ich gerne gleich nochmal weiter zu sprechen kommen, aber ich wollte erst nochmal hören, Herr Rosen, können Sie damit was anfangen?
Ja.
Ja?
Mir ist es noch nicht ganz auf den Grund gegangen. Sie dienten ihm. Er war ganz Mensch und war abhängig von einer Vorsehung vielleicht.
Ja, er hat das, die Engel tauchen ja auch, auch später auf, dann im Garten Gethsemane wieder, nicht? Die, wo er der Versuchung widersteht. Das hat auch offensichtlich was mit der Versuchung zu tun, nicht? Dann immer, wenn die Versuchung, wenn der Versucher gewichen ist, das ist ja die dunkle geistige Welt, dann hat die lichte geistige Welt wieder Raum. Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
Ja.
Dankeschön.
Danke auch.
Herr Rosen, danke für Ihren Anruf und
gute Zeit.
Alles Gute Ihnen nach Ludwigshafen.
Dankeschön.
Wiederhören. Und kommen wir nun nach Bamberg und begrüßen dort Frau Weiß. Ich grüße Sie, Frau Weiß.
Grüß Gott. Meine Frage, das Wort Evangelium in dem Satz, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Für mich war Evangelium immer Neues Testament, aber das ist ja ein Zeitpunkt, wo Jesus noch nicht verkündet hat. Das war ja ganz am Anfang seiner Verkündigung. Jetzt frage ich mich, was meint er mit Evangelium? Ist das, hat es auch schon mit Alten Testament zu tun?
Was
ist Evangelium?
Die Übersetzung ist frohe Botschaft, oder? An die Schwestern in Mainz,
ja.
Die frohe Botschaft?
Ja, ja.
Also es ist schon ein Hinweis auf das, was kommt, was er jetzt erzählt,
was er
den Menschen bringt.
Ich würde so lesen, er ist die frohe Botschaft und sein Kommen ist die frohe Botschaft. Glaubt daran.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ob Mutter Theresia oder Schwester Franziska noch etwas dazu sagen können.
Es kommt ja aus dem Griechischen Euangelion, also frohe Botschaft, wie du sagst. Und ich denke, das hat sich dann später bei uns so eingebürgert, dass wir dann, wenn wir die vier Schriften, die ersten Schriften des Neuen Testamentes lesen, dass wir sie als Evangelium bezeichnen. Aha. Das kommt natürlich durch dieses Wort frohe Botschaft, aber zunächst war damit nicht dass diese Schrift gemeint, sondern einfach die Botschaft, die Jesus verkündet hat und die er auch selbst war. Und diese frohe Botschaft setzt sich natürlich vom Alten Testament insofern ab, dass sie sie übersteigt. Also in Jesus begegnet uns diese frohe Botschaft, die über das Alte Testament nun hinausgeht.
Also
frohe Botschaft, das bringt mich weiter, ja. Das verstehe ich besser, ja. Danke.
Ja, gerne, Frau Weiß. Alles Gute Ihnen nach Bamberg, Gottes Segen.
Danke, wiederhören.
Wiederhören. Und noch einmal an der Stelle die Nummer, die Herr Rosen und Frau Weiß angerufen haben, ist 089 517 008 008. Damit kommen Sie zum Bibelgespräch und Mutter Theresia wollte noch etwas sagen.
Ja. Jesus, so wie es hier steht, er sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Das würde ich jetzt sagen, das genau ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die er anfängt zu verkünden. Und daran sollen die Leute glauben, die ihn hören. Also nicht auf diese vier Evangelien bezogen, klar, aber diese Erfüllung, dass die Zeit da ist und dass das Reich Gottes jetzt nahe ist.
Das Reich Gottes ist im Kommen und es ist schon da, es ist mitten unter euch.
Mit ihm, genau, mit ihm. Oder das Reich Gottes ist in euch, so wie er es später sagen wird. Mhm. Wenn sie sagen, ja, wo bricht denn das Reich Gottes auf, wo kann man es denn festmachen? Und dann sagt er ja, das Reich Gottes ist in euch. Mhm. Also. Und das ist uns natürlich ganz nah. Mhm.
Bis heute.
Ja.
Genau. Noch etwas, Mutter Theresia, von dem, was du eben gesagt hattest, da bin ich auch noch mal ganz kurz hängen geblieben, ist, du sagtest, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, dieses, die Zeit ist erfüllt, vielleicht sagst du einfach mal so, bevor ich was dazu sage, was damit gemeint sein könnte.
Also für mich, Israel hat ja diese Messias-Erwartung. Und dass sich diese Prophezeiung, diese Verheißung erfüllt. Und Jesus spricht davon, dass genau jetzt diese Zeit erfüllt sei und dass das Reich Gottes nahe ist. Also alles, was die Propheten bezeugen, wonach sie sich sehnen, was sie dem Volk Israel immer wieder verheißen, dass da einer kommt, der sein Volk Israel erlösen wird, alles steuert ja auf diese Zeit hin, nur kein Mensch weiß, wie das aussehen wird. Und auch die Zeitgenossen, die sagen, kann doch gar nicht sein, der kommt da aus Nazareth, also aus Galiläa, also unmöglich, also das kann der überhaupt nicht sein. Und sie halten sich an das, was sie da gelernt haben. Aber Jesus ist derjenige, der halt so wirklich was vollkommen Neues alles auf den Kopf stellt. Aber es ist jetzt seine Zeit, so wie er das sagt.
Irgendwo auch ein schönes Zeichen, das die Welt dafür gesetzt hat, ist, dass damit eine neue Zeitzählung begann. Nicht, man sagt, redet vor Christus und nach Christus. Das ist irgendwie auch für uns buchstäblich die Mitte der Zeit geworden, diese Zeit, erfüllte Zeit vor Christus. Ich begrüße nun, sehe gerade Frau Lau aus Schlachters. Ist das richtig, oder Frau Schlachters?
Ja, ja.
Genau, ruft uns an. Frau Lau?
Ja.
Grüße Sie Gott.
Dann, ja, grüß Gott. Bin ich schon auf Sendung?
Ja, Sie können. Ja,
also zu diesem Engel, wo sie heißt, und die Engel dienten ihm. Das kommt auch vor, damals, als Jesus verführt werden sollte, ihn anzubeten, den Teufel, den Satan.
Mhm. In dem anderen Evangelium, in der Parallelstelle.
Und da kam, als er dann der Teufel weg war, da kam das Wort, und die Engel dienten ihm. Mhm. Also da waren die drei Versuchungen schon, und dann heißt doch in einem Evangelium, und die Engel dienten ihm. Mhm.
Genau, das ist die Parallelstelle zu dieser hier im Markus-Evangelium. Und genau, und mir fiel dann auch auf, dass es dann im Garten Gethsemane ja nochmal ähnlich ist, dass da die Versuchung ist, dem Weg auszuweichen, der ans Kreuz führt. Und dann, als diese Versuchung abgewehrt ist, dann kommt auch die Engel und dienen ihm.
Ja, und wir alle haben ja auch einen Schutzengel. Und ich nehme an, dass Jesus auch Schutzengel gehabt hat. Er war ja auch Mensch. Mhm. Ja, und für mich ist es eigentlich ziemlich klar. Mhm. Da habe ich gar keine Probleme. Mhm. Weil Jesus hat alles so durchgemacht, was wir auch so durchmachen müssen. Mhm. Und er war einfach dann doch so stark. Und als der Teufel immer ärger wurde, da hat er halt dann auch gesagt, weg mit dir, Satan. Und dann war es aus. Da war er weg. Also Das wäre alles, was ich dazu sagen kann.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, bitte. Gut.
Auf Wiederhören. Und dann denke ich, an dieser Stelle können wir etwas Musik hören und sprechen dann hinterher weiter über das Evangelium des kommenden Sonntags im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Im Bibelgespräch bei Radio Horeb sprechen wir über das Evangelium des ersten Fastensonntags, des kommenden Sonntages. Ein kurzes Evangelium aus dem Markus-Evangelium. Es geht um Jesus, die 40 Tage in der Wüste und dann, nachdem Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, um seine Rückkehr nach Galiläa und seinen Ruf zur Umkehr. Unsere Gäste in dieser Sendung sind Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz und Frau Schruff ruft uns aus Essen an in diesem Bibelgespräch. Grüß Sie, Frau Schruff.
Grüß Sie, Gott.
Hallo.
Habe ich da
ja?
Schon das Wort?
Ja, Sie haben das Wort, genau.
Wir waren bei den Engeln hängen geblieben, die nach der Versuchung kamen, nachdem er die Versuchung überstanden hatte. Da habe ich das jetzt schon betont. Auch bei der anderen Versuchung Gethsemane, es ist eigentlich das ähnlich. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass es so ist, dass, behaupten kann ich es nicht, ne? Dass Jesus versucht worden ist und die Engel da nicht bei ihm sein konnten, wie der Satan ihn versuchte. Da nahmen die Abstand von ihm. Und dass aber, wie er die Versuchung ganz alleine durchgestanden hatte, das ist ja noch die besondere Leistung, Leistungsfast nicht, ist kein schönes Wort für uns. Da konnten die Engel wieder kommen und haben ihn dann vielleicht auch gedient und ihm aufgefrischt, was er da durchgemacht hat, ihm geholfen. Aber das durften die vorher gar nicht.
Mhm. Ja, das könnte man so lesen, weil eben das immer danach dann heißt, nachdem die Versuchung abgewehrt wurde, dass die Engel kamen und ihm dienten oder die Engel dienten ihm. Mutter Theresia, Schwester Franziska, glaubt ihr das auch? Ist es so, war Jesus allein in der Versuchung oder auch auf uns gemünzt? Sie, aber ich meine, Frau Schruff sagte ja, das ist das Besondere bei Jesus, dass er das alleine durchstehen musste. In der Versuchung, wir sind ja nicht alleine. Könnte es sein, dass Jesus allein war?
Also aus der Textstelle wird es natürlich nicht deutlich, wobei es allerdings hier bei Markus nicht heißt, die Engel kamen, sondern hier heißt es nur, sie dienten ihm, also waren sie schon da. Also wir können es natürlich nicht behaupten, sagt Frau Schruff ja auch, aber mein Eindruck ist schon eher, oder ich glaube schon eher daran, dass die Engel schon da waren, aber dass sie, also Jesus hat schon diese Versuchung alleine durchgestanden und hat alleine seinen Kampf kämpfen müssen, aber die Engel waren, denke ich, schon in der Nähe. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass die, sicherlich, wo der Satan auftritt, da herrscht natürlich Angst und man geht auf Abstand, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Engel dann fliehen würden oder sie in den Hintergrund treten. Also es war schon wichtig, dass die Engel haben jetzt nicht Jesus seine Versuchung abgenommen, aber ich denke schon, dass sie einfach da waren, so wie sie vielleicht auch bei uns immer sind.
Ich frage mich auch, ob die Engel vielleicht auch ein Bild sind für diesen Frieden, der vielleicht auch eintritt, dieses Dienen der Engel auch ein Bild ist für den Frieden, der eintritt, wenn die Versuchung nachgelassen hat. Nicht, das kennen wir ja vielleicht auch, wenn man so eine Versuchung widerstehen konnte, und dann sich ein großer Frieden, eine Freude ausbreitet. So könnte ich es mir vielleicht auch vorstellen.
Also ich könnte mir auch jetzt vorstellen, dass die Versuchung auch darin besteht, dass man sich so alleingelassen vorkommt. Denn wenn man in der Versuchung schon diesen Trost hat, geborgen zu sein, dann ist es ja schon nicht mehr die perfekte Versuchung. Also wenn Jesus sich nicht vom Vater allein gelassen fühlt, dann warum soll er da sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder am Ölberg, dann wäre die Versuchung nicht die intensive Versuchung. Also so könnte ich mir das jetzt vorstellen. Denn das wenn das Kreuz nicht wehtut, ja, wenn es gepolstert ist, dann kann man nicht mehr von Last oder von Kreuzeslast oder dass einem das Kreuz drückt sprechen. Ich glaube, das gehört zu einer Versuchung dazu, tatsächlich irgendwie ausgeliefert zu sein, so wie das auch mit der Wüste ja angedeutet wird. Mhm. Also ich könnte mir das zum Beispiel so vorstellen, dass das darin bestand, diese Trostlosigkeit, dieses Alleinsein, dieses Ausgeliefertsein. Und ich meine, wir glauben ja auch daran, dass Gott in uns ist, dass wir in Gott sind, dass wir im Herrn leben, dass er in uns lebt. Und doch gibt es für uns auch diese Zeiten, wo scheinbar alles ausgelöscht ist, wo scheinbar alles in die Ferne gerückt wird. Aber darin besteht dann dieses Leid und dieses Kreuz, das uns dann momentan anscheinend aufgebürdet ist und das wir auch als Versuchung anschauen. Und in dem Moment, wo wir wieder getröstet sind, dann ist das schon wieder weitaus leichter und dann kann man nicht mehr von dieser Not sprechen. So meine ich.
Dann danke ich Frau Schruff für Ihre
Beitrag. Ich habe auch zugehört.
Ja, sind Sie noch da?
Und ich danke, dass Sie das Gespräch immer machen. Ich freue mich immer sehr, wenn Sie das halten.
Ja, schön, dass Sie heute...
Dann komme ich auch ein Stück weiter. Das ist so Bibelteilen.
Mhm. Ja, schön, dass Sie es mitgesprochen haben diesmal auch und Ihre Gedanken mit eingebracht haben. Dankeschön, Frau Schruff.
Ich hatte Sie nicht vor, aber wie ich dachte, die kommen da nicht weiter mit den Engeln, dann sagst du, was du denkst.
Sehr gut, danke. So ist es gedacht. Dankeschön, Frau Schruff, alles Gute. Genau, jetzt habe ich auch den Eindruck, dass wir da ein Stück weiter sind. Wir waren aber noch bei den wilden Tieren, die vorher auch da waren. Bei im Markus-Evangelium ist ja von der Versuchung nicht ausführlich die Rede, sondern nur knapp. Er wurde vom Satan in Versuchung geführt. Ich meine, für uns auch so ein Satz, den liest man auch so gerne als Bild und so weiter, aber es heißt da ganz klar, von Satan in Versuchung geführt. In den anderen Parallelstellen, Evangelien, ist das ja noch eindeutiger mit dieses Gespräch, dieser Dialog regelrecht, müssen wir uns auch manchmal klar machen, nicht? Da gibt es jemanden auch, der, mit dem wir es auch zu tun haben. Was wir manchmal gerne so als reine Psychologie vielleicht abtun.
Du meinst jetzt mit den wilden Tieren, oder?
Nee, das mit dem Satan, da meinte ich davor erstmal, dass man es dazu tut. Aber dann kommt ja danach, Entschuldigung, ich war ein bisschen wirr, aber jetzt kommt, nach dem Satan kommen dann die wilden Tiere in diesem Evangeliumstext und da ist dann die Frage eben, da sagtest du, die wilden Tiere in uns. Das habe ich mir jetzt versucht vorzustellen, Mutter Theresia und ihre wilden Tiere. Was? Ich meine, ich weiß, dass sie ab und zu Igel aufnimmt und Enten, aber im Kloster, aber das wird damit nicht gemeint sein.
Das stimmt nicht. Ja, ich denke, wir Menschen, ja, wir könnten ja unsere inneren Aggressionen oder was so an Ungutem in uns ist, könnten wir doch zuweilen als wilde Tiere bezeichnen, die gezähmt werden müssen. Also wir können ja nicht alles Wildes, was in uns so groß werden könnte, das können wir ja jetzt nicht einfach laufen lassen, sondern es muss gezähmt werden. Also es muss so gezügelt werden, zum Beispiel, wenn jemand einen Heißhunger hat, und in der Fastenzeit sollte das ja auch im Kloster vorkommen. Also wenn jetzt jemand einen Heißhunger hat, dass er den zügelt. Davon sprechen wir ja. Das ist ja unser Sprachgebrauch. Einen Hunger zügeln. Und wenn man wilde Tiere zähmt und zügelt, dann heißt das, man macht sie sich dienstbar oder man überlässt sich jetzt nicht dieser Macht, man überlässt sich nicht diesem Heißhunger und wird zügellos, sondern man versucht dem Ganzen dann doch Zügel anzulegen und in ein rechtes Maß zu kommen.
Wobei also, die wilden Tiere ja zunächst mal das denke ich jetzt weiter, es sind ja eigentlich schöne Tiere, wenn ich mir so ein einen richtigen Tiger vorstelle, einen Löwen oder so, was man so unter wilden Tieren versteht. Das sind ja wunderschöne Tiere an sich, nicht? Aber sie haben nur eine beängstigende Kraft und tatsächlich sollte man sich nicht von ihnen auffressen lassen.
Ja, das wäre etwas unangenehm.
Genau. Und ähnlich könnte das mit den wilden Tieren in uns sein. Das können gute Leidenschaften an sich sein, nicht? Aber man muss aufpassen, dass sie einen nicht übermannen.
Ja, dass man nicht von ihnen sozusagen gezügelt wird, sondern dass man selber Macht darüber gewinnt. Das heißt, Macht ist hört sich nicht so gut an, aber man kommt in das rechte Maß. Mhm. Ja, das finde ich, ist am besten.
Und das ist gerade in Wüstenzeiten, die wir so erleben, dann werden ja auch oft diese inneren diese Leidenschaften oft auch stark, nicht? Man versucht dann auszuweichen der Wüste und hat dann eben entweder den Heißhunger oder irgendeine Beziehungssucht oder ähnliches, nicht? Die einen dann versuchen wollen, aus diesem Aushalten der Wüste herauszuziehen.
Also was auch so klösterliche Versuchungen wären, wenn man sich jetzt ganz bewusst anstrengt und das Augenmerk drauf legt, dass man geduldig ist, dass man sanft reagiert, dass man zuhört. Und in der Stille, dann kann das passieren, dass das immer schwerer wird. Dadurch, dass man es ganz bewusst tragen will, ja, dann reibt das noch viel mehr an den Nerven, als wenn man jetzt so locker so im Gespräch ist. Aber wenn man schweigen will, schweigen soll, und dann kann einem das, was so um mich herum ist, noch etwas mehr nerven als sonst. Während wenn man etwas dazu sagen kann, ist es nicht so schlimm. Aber wenn jemand dann ununterbrochen mit dem Rosenkranz klappert, dann kann das mit der Zeit schon etwas auf den Geist gehen.
So Kleinigkeiten.
Ja, es sind ja, ich denke
in
schon.
In Familie ganz ähnlich.
Ja.
Genau. Genau, also die wilden Tiere, auch im übertragenen Sinne können wir sie lesen. Und dass wir unter ihnen leben müssen, sie gehen nicht weg, aber wir müssen mit ihnen zusammenleben, genau. Ich danke euch ganz herzlich schon jetzt für dieses Bibelgespräch, Mutter Theresia, Schwester Franziska und allen, die angerufen haben. Kommen wir vielleicht noch zum Schluss, zum Austausch darüber, was wir mitnehmen können aus diesem Gespräch, aus dieser Stunde in die kommende Woche, aus diesem Evangelium. Fällt euch da gleich ad hoc etwas ein, Schwester Franziska?
Ja, mir fällt spontan ein, dass wir ja immer am ersten Sonntag im Monat unseren sogenannten Wüstentag haben, so wie wir es nennen. Das heißt, da sind wir ganz in der Stille und ziehen uns so ganz zurück ins Gebet, um unser Leben zu überdenken und uns zu prüfen vor Gott. Und das ist eigentlich genau die Situation, die wir hier im Evangelium sehen. Und da kommen dann auch die wilden Tiere. Also da muss man auch wirklich mit Gedanken kämpfen und muss sich wirklich auch, ich sagte eben, überprüfen, wo hat das wilde Tier über mich gesiegt in den letzten Wochen. Und ich glaube, da kann uns das Evangelium doch auch, oder mich kann das Evangelium dann auch wieder motivieren, mir diesen Wüstentag wirklich bewusster vorzustellen, wie es Jesus in der Wüste gegangen ist und mir vielleicht auch wirklich zusagen zu lassen von ihm. Das sind aber auch die Engel an diesem Wüstentag, die mir wieder helfen, in den Alltag zurückzukommen. Wenn also wieder der Montag ist, dass ich dann wieder gestärkt aus dieser Wüste herausgehe. Und im Evangelium heißt es ja auch, es ist ja ein zweiteiliges Evangelium. Zuerst ist Jesus in der Wüste, in der Stille, in der Sammlung, in der Versuchung, die ihn auch stärkt. Und dann kommt die Verkündigung. Ich kann es also nicht umgekehrt machen oder gleichzeitig, sondern ich brauche, wenn ich das Evangelium nicht nur verkünden, sondern auch leben will, brauche ich diese Zeiten der Wüste, in denen ich wirklich wieder zu einer Sammlung komme, die ich mir sonst im Alltag gar nicht schenken lassen kann. Ich brauche die Stille und die Einsamkeit.
Danke. Schwester Franziska, wenn das schon eine Ordensfrau im kontemplativen Kloster sagt, wie viel mehr. Gilt das für uns, Mutter Theresia?
Ich hab mir da unten diesen Satz ausgesucht, kehrt um. Und wohin sollen wir umkehren? Und da habe ich so vor Augen, wenn mit Jesus das Reich Gottes gekommen ist, wenn mit Jesus die frohe Botschaft gekommen ist, dann kann Umkehren ja nur bedeuten, sich immer, immer stärker an ihn binden, immer stärker sich zu ihm hinkehren. Er ist ja dieser Mittelpunkt der Welt, dieser Angelpunkt der Welt, und dass es auf ihn ankommt und dass er selber das Reich Gottes ist. Also diese Bezogenheit, dieses mein Bestes an den Herrn binden, das möchte ich mitnehmen.
Danke, Mutter Theresia. Und bei mir ist es ähnlich, auch, dass ich die Wüste noch mal mehr in den Blick nehmen möchte und die Wüsten meines Lebens mehr bejahen möchte, noch mal einfach auch als Möglichkeit zu sehen, mit Jesus darin zu sein, Gott darin zu begegnen und inmitten der wilden Tiere die Engel auch zu finden. Ja, genau, das würde ich noch mitnehmen. Ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern für ihr Mitsprechen, ihr reges in dieser Sendung. Und ich, wie eben angekündigt, noch jetzt die Nummer des Hörerservices 08328 921 110. Da können Sie mit Ihren Fragen anrufen, 08328 921 110. Das ist die Nummer vom Hörerservice bei Radio Horeb. Ich danke allen. Ich bin Gabi Fröhlich, wünsche noch einen gesegneten Nachmittag und bedanken wir uns noch mit einem ganz kurzen Gebet für diese Stunde, diese gemeinsame.
Jesus, wir danken dir, dass du all das mit uns teilen wolltest, was unser Leben ausmacht. Du wolltest mit uns die Wüste teilen, die Versuchung. Du wolltest aber auch, dass wir deine Stimme hören, dass wir uns das Reich Gottes zusprechen lassen, dass wir Freude daran haben, uns zu dir immer wieder umzukehren und dich zu finden. Schenke uns immer mehr, dass wir mit einer großen Sehnsucht zu dir kommen und uns von deinem Geist leiten lassen in unserem Leben. Amen.
Amen.